Stell dir vor, du stehst auf einer Baustelle, und zwar im tiefen Mittelalter. Und es ist eine grosse Baustelle und ein riesen Krach, ganz viele Arbeiter am Arbeiten. Und du siehst so eine Gruppe von Steinmetzen, die dran sind, Steine zu behauen. Und du gehst zum Ersten hin und sagst, was macht ihr da? Und der schaut grimmig auf, schlecht gelaunt und sagt, was machen wir echt da? Schau doch einmal, Steine zuhauen. Okay, du gehst zum Zweiten. Du sagst, ja, was macht ihr eigentlich da? Der schaut ein bisschen freundlicher, lächelt dazu und sagt, ich tue Steine zuhauen, um eine Wand, um eine Mauer zu bauen. Okay, du gehst noch mal ein bisschen weiter. Noch zum dritten Steinmetz und fragst den, was macht ihr eigentlich, was baut ihr eigentlich da? Der schaut dich an und strahlt und sagt, ich baue die grösste und schönste Kathedrale weit und breit. Das kleine Geschichtli gibt uns ein bisschen einen Einblick, was es bedeutet, wenn man eine Vision hat für etwas. Wenn man ein grösseres Ziel hat. Und ich bin überzeugt, für unser Leben gilt das auch. Wenn wir wissen, für was Grösseres das wir leben, für was unser grösseres Ziel ist, das grössere Bild, von dem wir Teil sind, dann ist es auch einfacher, so die alltäglichen Arbeiten vom Steinklopfen irgendwo auch zu machen, auch wenn die nicht immer so toll sind. Und ich weiss nicht, wie das ist in deinem Leben. Ob du dir manchmal Zeit nimmst für das, einmal einen Schritt zurück zu machen und dir zu überlegen, was ist eigentlich der Sinn von meinem Leben? Für was bin ich eigentlich auf dieser Welt? Was ist eigentlich das grosse Ziel von dem, was ich hier auf dieser Welt machen soll? Und wir leben in so einer Zeit heutzutage, es gibt so viel Hektik, es gibt so viel immer zu tun und das noch und jenes und so viele Ablenkungen, dass ich glaube, das ist eine Not von unserer Zeit, dass wir das nicht mehr so machen. Einmal zurückzustehen und zu sagen, was ist eigentlich die grössere Vision, der grössere Sinn von unserem Leben. Aber so wichtig wie es ist, dass wir das als Einzelne machen, so wichtig ist auch, dass wir uns das immer wieder überlegen als Gemeinschaft, als grössere Gruppe, als Kirche. Dass wir uns überlegen, was ist eigentlich das grössere Ziel, das grössere Bild, die Vision von dem, was wir hier zusammen machen. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen ein bisschen Zeit nehmen für das. Als Lenzkirche haben wir uns auf die Fahne geschrieben, da könnt ihr es lesen, unsere Vision, unser grosses Ziel ist, dass wir miteinander, dass wir hier ein Ort sind, wo wir miteinander Gott erleben und das Leben teilen. Und ein Bild, das die Vision für mich sehr schön verbildlicht, ist das Bild von einem Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer zum Beispiel am Abend oder in der Nacht. Und so ein Lagerfeuer, das strahlt Wärme aus und das ist einladend. Und so verstehen wir uns auch als Lenzkirche. Wir wollen ein Ort sein, wo Leute herkommen können. Und ich tue jetzt hier mal einfach ein bisschen mölen, oder? Da hat es mal eine Person, die hier ist. Der eine ist vielleicht hier. Einer ist schon ein bisschen näher da beim Lagerfeuer. Schon ein bisschen heisse Füße bekommen. Da ist vielleicht noch jemand. Auch noch ein bisschen weiter weg. Oder da. Da hat es noch Leute. Jetzt könnte ich hier noch lang weitermalen, weil es hat mega viele Leute im Saal heute Morgen. Okay, die paar müssen jetzt stehen für die vielen, die jetzt da sind. He? Und unsere Idee als Lenzkirche ist, nicht, dass wir definieren, das sind unsere Grenzen und wenn du das und jenes machst, darfst du dazugehören und sonst nicht, sondern unsere Idee als Lenzkirche ist, dass wir uns über die Mitte definieren. Das Feuer ist ein Bild in der ganzen Bibel für die Gegenwart von Gott. Das ist das Zentrum. Unser Zentrum ist Jesus selber. Und die Idee ist, dass jeder, der gerne will, hier darf Schritte langsam zu dieser Mitte hin machen. Und gewisse von uns sind ein bisschen schneller, gewisse von uns sind vielleicht schon ein bisschen näher. Aber das spielt alles keine Rolle. Weil es geht nicht darum, wo du stehst, sondern dass du dich langsam hin zu dieser Mitte, zu Jesus selber, hinbewegst. Und da darf jeder auch sein eigenes Tempo gehen, da darf jeder auch wählen, was für Schritte für ihn dran sind. Das Bild haben wir schon ein paar Mal gebraucht, das kennen vielleicht die einen oder die anderen. Jetzt vor einem Jahr haben wir als Gemeindeleitung gemerkt, wir haben gemerkt als Gemeindeleitung, dass Gott uns noch einen Schritt weiterführt. Weil es ist ja schön, dass wir unseren Saal und die Kirche hier füllen mit so vielen Leuten, das ist wirklich toll. Aber wir haben wie aufs Herz bekommen, dass das noch nicht ganz alles ist. Es reicht nicht, wenn wir nur unsere Kirche füllen, sondern wir wollen über die Kirche Mauern aus guten Einfluss nehmen, hier in diesem Tal und in dieser Region. Also dort, wo du arbeitest, in dieser Nachbarschaft, wo du bist, in dieser Familie, wo du lebst, in dem Block, wo du bist, dass wir dort miteinander, aber an verschiedenen Orten, guten Einfluss nehmen mit Jesus zusammen. Und darum haben wir uns überlegt, was das bedeuten könnte. Wir haben auch überlegt, als wachsende Gemeinschaft, es hat ja immer mehr Leute, müssen wir auch mal ein bisschen definieren, für was stehen wir eigentlich als Lenzkirche. Und darum haben wir uns über die letzten Monate Gedanken gemacht, was unsere Werte sind. Und Noemi und Phil haben das schon sehr schön gezeigt, um was es so ein bisschen geht bei Werten. Jetzt, was eben wichtig ist bei Werten, dass wir nicht alle das Gleiche machen müssen. Also nicht alle von uns müssen am Sonntag hier predigen oder Musik machen oder im Kinderbereich mithelfen oder so. Es müssen auch nicht alle unter der Woche den gleichen Job machen. Es müssen auch nicht alle im gleichen Verein noch dabei sein oder auch nicht alle im Altersheim Psych machen oder irgendwo sonst etwas machen. Es müssen nicht alle das Gleiche machen. Aber stellt euch vor, wir wären eine Gemeinschaft, oder wir sind es schon und können es noch mehr werden, die uns dadurch definiert, dass wir zum Beispiel grosszügig sind. Wir alle leben das an dem Ort, wo wir sind. Oder wir sind eine wertschätzende Gemeinschaft. Oder wir sind hoffnungsvolle Menschen, dort, wo du schaffst und lebst und bist. Oder wir sind eine begeisterte, oder wir wollen noch mehr eine begeisterte Gemeinschaft sein. Und wir wollen noch mehr auch eine befähigende Gemeinschaft sein. Und wir möchten euch einladen, miteinander in diesen nächsten Wochen nochmal darüber ganz neu darüber nachzudenken und auch darüber zu träumen, was könnte sein, wenn wir als Gemeinschaft in diesem Tal, in dieser Region, anfangen, noch mehr so zu leben. Was Gott und der Heilige Geist, was Jesus noch könnte bewirken hier in unserer Region. Jetzt aber, bevor wir die nächsten 5 Sündigen im Mai über jeweils einen von diesen Werten nachdenken, also ihr merkt, es wäre sehr gut, wenn ihr alle die nächsten Wochen mal sicher da wären oder jedenfalls auch den Livestream würdet schauen, dass ihr mitbekommt, was da geht. Aber bevor wir nächste Woche so richtig in das eintauchen, machen wir heute nochmal wie einen Schritt zurück und denken nochmal ein bisschen nach über die grosse Einladung von Jesus. Darum der Titel von heute, die grosse Einladung. Weil Jesus hat das selber uns ausgesprochen. Und ich werde euch das vorlesen und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir und auf die Worte von Jesus hört. Und lasst die Worte so richtig euch ansprechen. Wie wenn das Jesus jetzt in dem Moment würde in dein Herz reinreden. Wir reden viel von Ruhe jetzt dann auch noch gerade. Und ich weiss nicht, wie du in den Tag reingekommen bist, in den Gottesdienst, vielleicht mit viel Hektik noch. Lasst das einfach einen Moment durchschnaufen. Uns mit all seinem Sinn auf Jesus ausrichten. Wir wollen ihn einladen, dass er zu uns redet. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich werde in den nächsten paar Minuten noch über den Text nachdenken und über drei Sachen reden. Nämlich zuerst über die Reihenfolge. Ich glaube, die Abfolge, wo der Text vorkommt in der Bibel, ist ganz wichtig. Zweitens werde ich etwas über die Bedeutung sagen, was es denn heisst, bei Jesus zur Ruhe zu kommen. Und dann werde ich auch noch kurz etwas über die praktische Umsetzung von dem reden. Zuerst müssen wir die Reihenfolge uns anschauen. Wo steht der Text denn in dem grösseren Matthäus-Evangelium drin? Weil ich meinte, wenn ich jetzt fragen würde, die Runde, was würdet ihr sagen, was ist denn der wichtigste, was ist die wichtigste Aussage von Jesus? Wenn man es jetzt mal wirklich so auf eine Aussage abbrechen müsste, was ist das Wichtigste, was Jesus gesagt hat? Ich meinte, viele würden wahrscheinlich sagen, ah ja, stimmt, da gibt es doch das wichtigste Gebot von Jesus. Das Gebot von der Nächstenliebe. Und das gibt es, ich lese euch das kurz vor, Matthäus 22, das heisst, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und vielleicht denkt man, das ist das wichtigste Gebot. Da gibt es aber vielleicht gewisse unter uns, die sagen, ja, aber nachher ist doch noch der wichtigste Auftrag gekommen. Der Missionsbefehl, der sogenannte, der wichtigste Auftrag. Den, wo Jesus, bevor er zurück ist in den Himmel, hat er seinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Und den können wir auch nachlesen, Matthäus 28. Dort heisst es, sagt Jesus seine letzten Worte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Was ich euch heute aber darauf hinweise, und das ist eine wachsende Überzeugung von mir, ist, dass die Reihenfolge, wie der Matthäus das anordnet oder wie Jesus es gesagt hat, ganz, ganz wichtig ist. Nämlich bevor das grosse Gebot gekommen ist von Jesus, wir sollen unsere Nächsten lieben wie uns selber und vor allem zuerst Gott lieben. Und bevor der grosse Missionsauftrag gekommen ist, ist eben zuerst die grosse Einladung von Jesus gekommen. Und ich glaube, diese Reihenfolge ist ganz, ganz wichtig. Zuerst die Einladung, dann das Gebot und dann der Auftrag. Weil schaut, ich glaube, wenn wir denken, oh ja, das Gebot, wir sollen Gott lieben von unserem ganzen Herzen und unsere Mitmenschen, wenn wir sagen, das ist so wichtig und das machen wir. Und wir versuchen jetzt Gott von ganzem Herzen zu lieben, dass alles gut ist und so, wie er es will. Das kann recht schnell zu einem Krampf werden. Zu einem religiösen Krampf von all dem, was man sollte und nicht sollte und so weiter. Vielleicht denkst du, ja, mein Nächster lieben, das ist doch etwas Gutes, das braucht es mehr in dieser Welt. Ja, aber wenn wir in uns innen nicht Kraft haben und nicht Liebe zu meinem Nächsten lieben, dann wird auch das zu einem Krampf. Dann wird auch das vielleicht zu einer religiösen Pflichterfüllung. Und vielleicht denkst du, ja, ja, aber weißt du, der Missionsauftrag, das ist doch das Wichtigste. Das stimmt schon. Das ist ein wichtiger Auftrag, den Jesus uns hinterlassen hat. Nur, wenn wir versuchen, anderen zu sagen, wer Jesus ist, was er für sie gemacht hat oder was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und mit ihm zu leben. Und wir selber sind keine Menschen, die dauernd, immer noch, immer wieder von Jesus lernen. Dann wird das eine oberflächliche Chance werden. Dann wird man uns das nicht wirklich abnehmen, dass wir so Menschen sind, die Jesus nachfolgen. Und darum glaube ich, das ist so zentral, das ist so wichtig. Es fängt mit der grossen Einladung an, bevor das grosse Gebot und der grosse Auftrag kommt. Und außerdem glaube ich auch noch, wichtig ist, dass die Einladung von Jesus nicht etwas Einmaliges ist. Ja, es stimmt, einmal, das erste Mal, muss man sich entscheiden, die Einladung mal bewusst anzunehmen. Und vielleicht sind heute gewisse da, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich die Einladung von Jesus schon mal so angenommen habe. Dann ist vielleicht heute ein Moment, das überrascht dich jetzt vielleicht, wo du denkst, ja, eigentlich ist jetzt der Moment, dass ich die Einladung von Jesus annehme und in seine Nähe komme und ihn als Herr in meinem Leben akzeptiere. Aber die Herausforderung ist, dass wir in der Nähe bleiben von Jesus. Ich habe es gesagt, in unserer Zeit mit so viel Hektik, mit so viel Ablenkung, gibt es ganz vieles, was uns wegziehen, wegdrängen von Jesus. Und darum ist das etwas, was zu einem Lebensstil, zu einem Lebensrhythmus muss werden, dass wir immer wieder in die Nähe von Jesus kommen. Immer wieder in unserem Alltag die Einladung von Jesus annehmen und bei ihm Ruhe finden und von ihm lernen. Also darum ist die Einladung so wichtig. Sie ist nämlich vor allem anderen und sie ist etwas, was zu einem Lebensstil in unserem Leben werden sollte. Also das ist die Reihenfolge. Nachher das Zweite, wo ich darüber reden möchte, ist die Bedeutung. Was heisst denn das jetzt, Ruhe finden? Grundsätzlich ist ja jede Einladung schön. Also wenn man eingeladen wird zum Essen oder auch nur schon zum Kaffee oder man wird zu einer Hochzeit eingeladen, das ist ja etwas ganz Schönes. Da wird Wertschätzung ausgedrückt, wenn man jemanden einladet. Und jetzt ist es aber nicht nur einfach irgendeine Einladung, sondern es ist Jesus selber, der Sohn Gottes, wo uns einladet, und zwar sagt er das so in dieser Übersetzung, kommt alle her zu mir. Und das darfst du ganz persönlich nehmen. Das ist eine ganz persönliche Einladung an dich. Und das ist wichtig, dass es persönlich ist. Es ist nicht einfach so, dass es so eine Aufforderung ist von Jesus, wo er sagt, hey, schau, ich habe euch da ein paar neue Gesetze, die ihr erfüllen solltet. Und übrigens habe ich dann da noch so eine frische Theologie, die ihr müsstet anwenden. Und dann habe ich noch so eine Lebensphilosophie, die ihr müsstet in euren Leben umsetzen. Das alles ist nicht das, was Jesus da sagt. Er sagt da, das ist eine persönliche Einladung zu einer Freundschaft mit Jesus. Also da geht es viel mehr um eine Freundschaft und nicht um irgendwie mehr zu wissen über Jesus, was hat er denn noch gemacht und was hat er gesagt und so weiter. Es geht um Freundschaft und nicht so sehr um Wissen. Es geht um Beziehung und überhaupt nicht darum, was haben wir denn geleistet oder was leisten wir alles noch für Jesus. Es fängt an mit dieser Einladung hin zum Lagerfeuer bei Jesus. Pete Gregg, der Gründer von der 24-7-Gebetsbewegung in England, der hat es folgendermaßen formuliert. Unsere Vision als Christen ist kein Programm, kein Weg oder Plan für die Herrschaft über die Welt. Unsere Vision dreht sich um eine Person, Jesus. Es geht um eine Person. Im Mittelpunkt von dem, was wir da glauben, in dem, wo wir uns da drum drehen, ist eine Person. Und das ist Jesus selber. Und er sagt, kommt zu mir und findet Ruhe bei mir. Und dann sagt er weiter, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren. Denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Da müssen wir jetzt schnell ein paar Hintergründe erklären. Oder muss ich noch ein paar Hintergründe erklären, weil da vielleicht Wörter drin sind, die ein bisschen speziell sind. Zur Zeit von Jesus hat man Lehrer, jüdische Lehrer, als Rabbi bezeichnet. Und jeder Rabbi hatte ein sogenanntes Joch gehabt. Und mit dem hat man gemeint, dass es wie ein Set von Lehren war, die der Rabbi seinen Jüngern weitergegeben hat. Und jeder Rabbi hat das Gesetz von Gott im Alten Testament vielleicht noch in gewissen Details ein bisschen anders ausgelegt. Und so ein Set von Lehren von einem Rabbi hat man Joch genannt. Aber es war noch ein bisschen grundsätzlicher gewesen. Mit dem Joch hat man auch gemeint, hat ein Rabbi auch erklärt, wie dass man das Leben schultert, meistert, mit all diesen Herausforderungen, die kommen, mit all diesen Themen. Wie geht man mit dem Thema Geld um, mit dem Thema Beziehungen, mit dem Thema Sex, mit dem Thema Gebet, mit dem Thema Konflikt, Politik und so weiter. Da hat jeder Rabbi, jeder Lehrer seine Ansichten gehabt dazu. Wie dass man so ein Leben schultert, meistert. Und Jesus sagt jetzt, das Joch, also die Art zu leben, die ich euch vorzeige, die ich euch anleiten dazu, ist leicht, ist nicht belastend, ist nicht etwas, das abdrückt. Und dann müssen wir auch noch sehen, Jesus hat in einer Zeit gelebt, wo Landwirtschaft das grosse Thema war, eine landwirtschaftlich prägte Gesellschaft war. Und das Joch war nicht nur eben ein Set von Lehrmeinungen, das Joch war auch das, wo ein Arbeitsinstrument, oder? Wo man die Ochsen angespannt hat, um ein Feld zu pflügen. Und das scheint jetzt schon ein bisschen paradox zu sein. Also wenn ich der PR-Berater von Jesus wäre, hätte ich jetzt vielleicht ein anderes Bild ausgesucht. Weil Da hast du so eine, ich meine, Jesus hatte ganz viele Leute vor sich gehabt, die er zu ihnen geredet hat. Das waren müde Arbeiter, müde von dieser harten Arbeit auf dem Feld. Und jetzt kommt Jesus und müsste doch eigentlich ein Bett anbieten. Mit weichen, schönen Bettsachen. Oder wenigstens Ferien. Und sagen, kommt zu mir, ich gebe euch ewige Ferien. Oder kommt zu mir, ich schenke euch ein neues, weiches Bett. Also ich meine, das ist doch das, was wir uns würden wünschen von Jesus. Endlich lange Ferien. Oder endlich eine Auszeit. Oder endlich ein bisschen mehr Luxus und Komfort im Leben. Aber was Jesus uns da zeigt, ist eine immens tiefe Weisheit für alle Zeiten und für alle Leben. Nämlich, ich habe es so formuliert, Jesus weiss, das erholsamste Geschenk, das er müde Menschen machen kann, ist ein neuer Weg, das Leben an sich, das ganze Leben, zu schultern, anders zu schultern, anders auf sich zu nehmen. Einen frischen Weg, Verantwortung zu tragen. Weil, sind wir ehrlich, das Leben ist doch eine Abfolge von einer Belastung nach der anderen. Das klingt ein bisschen deprimierend, ich weiss. Aber sind wir doch ehrlich, es kommt immer wieder Neues in unser Leben. Neue Belastungen, neue Herausforderungen, neue Sachen. Und es geht doch nicht darum, einfach unser Leben abzugeben und für immer in die Ferien zu gehen. Es geht doch nicht darum, unsere Verantwortung als Arbeitnehmer oder Verantwortung als Eltern oder als Ehepartner oder als Bürger von diesem Land einfach schnell ad acta zu legen und nichts mehr mit dem zu tun haben. Die Frage ist doch, wie können wir die Belastungen, die Herausforderungen von unserer Zeit, von unserem Leben so meistern, dass wir das mit einer Ruhe machen können, mit einer inneren Ruhe, dass wir wirklich das alles gut durchstehen, gut ans Ziel kommen. Menschen sind, die aufblühen. Menschen sind, die positive Unterschiede ausmachen in dieser Welt. Jesus lädt uns ein, wenn wir ihm nachfolgen, einen Lebensrhythmus, einen Lebensstil zu finden und anzunehmen und einzuüben, indem wir ihm folgen, indem wir seinen Anweisungen folgen, die dazu führt, dass wir Ruhe finden für unsere Seele, Ruhe finden für unser Innerste. Nicht alle Verantwortung im Leben abgeben, sondern Ruhe finden in den Herausforderungen. Was heisst denn das jetzt von Jesus lernen? Was heisst das immer wieder im Leben von ihm zu lernen? Wir sind so in einer Zeit, wo man meint, Lernen bedeutet vor allem Informationen zu speichern. Mehr zu wissen. Aber Jesus hat einen anderen Ansatz gehabt beim Lernen. Für ihn hat Lernen bedeutet, Sachen umzusetzen. Er hat betont, dass es darum geht, umzusetzen, was er vorlebt. Also, von Jesus lernen bedeutet nicht, nur einfach noch mehr zu wissen über Jesus und vielleicht noch einen Bibelvers auswendig zu können und vielleicht noch ein paar Details mehr aus dem Leben von Jesus zu kennen. Sondern es bedeutet, zu schauen, wie hat Jesus gelebt und das versuchen auf unser Leben anzuwenden. Ich weiss, niemand von uns ist ein Wanderprediger in Palästina im ersten Jahrhundert, das weiss ich schon. Aber es geht darum zu schauen, wie hat Jesus das Leben gemeistert? Was hat er für ein Leben geführt, für einen Lebensrhythmus gehabt? Und zu überlegen, was bedeutet das für mich, 39, Pastor in Rheinach, zwei Kinder und so weiter. Was heisst das für mein Leben? Und das auf unsere Situation anzuwenden. Und was heisst es, eine Ruhe zu finden bei Jesus? Wir leben ja in einer Zeit, wo es unfassbar viel Wellnessangebot gibt, oder? Immer und überall könnte man noch wellnessen. Aber wir leben auch in einer Zeit, in der die Leute so gestresst und so unruhig und so wenig entspannt sind, wie wohl noch selten. Und ich weiss nicht, ob es einen Zusammenhang gibt. Ich glaube schon. Der Punkt ist, wenn es bedeutet, bei Jesus Ruhe zu finden, heisst das nicht, dass wir nochmal irgendwo hin müssen und nochmal ein stille Wochenende und nochmal ein bisschen länger Ferien und nochmal irgend so etwas machen. Freunde, das bringt nicht wirklich die Ruhe in unser Leben hinein. Weil es ist ja meistens so, man geht in die Ferien und wenn man zurückkommt, geht das Leben einfach gleich weiter. Die Idee ist, dass wir bei Jesus einen Lebensstil anfangen zu entwickeln, wo wir eine Ruhe in uns haben und einen Frieden, der auch dann verhebt, wenn es um uns herum stressig ist, wenn es um uns herum herausfordernd ist. Mir ist das so bewusst geworden in den letzten Wochen, wo es tatsächlich in meinem Leben ziemlich viel los war und manchmal auch recht hektisch war, habe ich wieder gemerkt, wie Jesus mich das versucht zu lehren. Dass er mich darauf hingewiesen hat und gesagt hat, schau, es geht nicht darum, dass du einfach alles um dich herum so glättest und schaust, dass es entspannt geht, dass du Ruhe findest. Sondern, dass du bei mir, bei Jesus, die Ruhe findest, die dich auch ruhig macht, auch wenn es um dich herum herausfordernd ist. Auch wenn vieles von dir gefordert wird. Versteht ihr den Unterschied? Wir gehen nicht die Ruhe irgendwo suchen, sondern wir können sie im Alltag von Jesus geschenkt über. Und das macht den grossen Unterschied aus in unserem Alltag. Und dann vielleicht noch eine kleine Warnung. Bei Jesus Ruhe zu finden, bedeutet nicht, dass wir dann einfach passiv die Hände in den Schoss legen und nichts mehr machen müssen. Oder in den Worten von Pete Gregg, das ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber ja. Er hat gesagt, die Botschaft der Gnade ist keine Lizenz zum Dösen. Also auch nicht in unseren Gottesdienst übrigens. Jetzt sind alle wieder wach. Die Einladung von Jesus anzunehmen, heisst nicht, dass ich mir jetzt einfach alles gönnen kann, was ich schon lange wollte. Jeder Komfort, jeder Luxus, jeder Wunsch, den ich eigentlich gedacht habe, weil Jesus meint es doch gut mit mir. Also kann ich mir doch jetzt auch alles gönnen, was ich gerne will. Jesus nachzufolgen, bei ihm Ruhe zu finden, ist keine Einladung. Ist keine Lizenz zum Dösen. Sondern, es ist andersrum gemeint. Wenn wir bei Jesus unsere Seele bei Jesus zur Ruhe kommt, dann werden wir merken, dass egal, was wir in dieser Welt kaufen, egal, was wir in dieser Welt erleben, egal, was wir uns je werden leisten oder kaufen, dass das immer weniger ist und nur ein Abklatsch ist von dieser Ruhe, von dem Frieden, von dem Sinn, von der Erfüllung, die wir bei Jesus finden. Schaut, ohne Jesus in unserem Leben ist unser Leben nur ein Steinklopfen. Da können wir noch die schönsten Steine klopfen, die wir haben im Leben. Mit Jesus haben wir eine grössere Vision. Und das ist das, die Ruhe, die Jesus uns schenken will für unsere Seele. Und lasst uns noch einen Moment gegen Ende dieser Predigt überlegen, was das denn heisst als Umsetzung. Ich habe es schon gesagt, wir leben in einer Zeit mit ganz viel Hektik, mit ganz viel Ablenkung, da muss ich niemandem von euch sagen. Das bedeutet, dass wir eben nicht automatisch bei dem Feuer bleiben. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir einmal sagen, ja, Jesus, ich nehme die Einladung an, dann zack, sind wir für immer einfach so nah bei Jesus und die Ruhe ist voll in unserem Leben und alles ist gechillt. Und wir, puh, so ist es leider nicht. Sondern die Herausforderung ist, es ist eine umkämpfte Sache. Wir müssen dafür kämpfen, in dieser Ruhe zu bleiben. Wir müssen kämpfen, bei Jesus zu bleiben. Und zwei Alltagsübungen, die da sehr hilfreich sind, sind Stille und Gemeinschaft. Und ich sage zu jedem noch kurz etwas. Stille bedeutet, dass wir still sind. Dass wir allein sind. Dass wir auch nicht auf unsere Handys schauen. Und dass wir uns einfach mal Zeit nehmen, um auf Jesus zu hören, um Gott zu begegnen. Wir leben ja in einer Zeit, wo, ich meine, jeder und jede von uns nimmt ja immer gerade das Handy für, wenn wir nichts zu tun haben. Und nicht nur die Jungen, ist mir aufgefallen. Auch die älteren Generationen. Nicht immer nur die Jungen sind das Problem. He? Aber Freunde, allein sein und Stille ist eine Voraussetzung, dass wir die Einladung von Jesus annehmen können, dass das zu einem Lebensstil wird in unserem Leben. Schaut mal, was über Jesus geschrieben steht. Das heisst von ihm, Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Und immer wenn ich das lese, denke ich, aber Jesus ist doch der Sohn Gottes gewesen. Was hätte denn der immer wieder müssen in die Stille gehen? Aber wenn sogar Jesus, der Sohn Gottes, immer wieder die Stille gebraucht hat, die Zeit vom Gebet mit seinem Vater im Himmel, wie viel mehr brauchen wir es denn heute? Und ich weiss schon, wir sind alle wahnsinnig gestresste Leute. Wir haben immer so viel zu tun. Entweder sind wir jung und haben viel zu tun, entweder sind wir im mittleren Lebensalter und haben viel zu tun, entweder sind wir alt und haben immer noch sehr viel zu tun. Aber schaut sogar, wenn Jesus das gebraucht hat, wie viel mehr müssen wir uns das erkämpfen? Und es ist nicht einfach, sich die Stille rauszunehmen, das Alleinsein mit Jesus. Aber genau darum ist es so wichtig. Der Henry Nouwen, er darf das sagen, Theologe, er hat gesagt, ohne Alleinsein ist es praktisch unmöglich, ein geistliches Leben zu führen. Das sage nicht ich, Aber ich finde, es hat etwas. Und versteht ihr, in dieser Stille, leise mit Gott, wird nicht nur Schönes raufkommen. Da werden auch unsere tiefsten Haltungen, unsere tiefsten Motive, auch die Sachen, die dunkel sind in unserem Leben, werden raufkommen. Aber gerade in der Stille können wir dann auch mit Jesus die Sachen anschauen und mit ihm Licht in unser Leben bringen. Und dann noch die zwei Praxis, die ich kurz darauf eingehen will, ist Gemeinschaft. Jesus hat nämlich beides sehr aktiv gesucht, wenn wir lesen in den Evangelien. Er ist sehr aktiv in die Stille, hat sich zurückgezogen, ganz allein mit seinem Vater im Himmel. Und dann ist er aber auch wieder sehr bewusst zu den Leuten hingegangen. Hat mit ihnen gegessen, gefeiert, was auch immer, diskutiert und so weiter. Und beides in seinem Leben war sehr bewusst gewesen, aber sehr unterschieden. Wisst ihr, wie es in der heutigen Zeit ist? Wenn die Leute allein sind, was machen wir? Wir nehmen das Handy führen und suchen die virtuelle Gemeinschaft suchen via Social Media und so weiter. Und wenn wir dann einmal Gemeinschaft haben, was machen wir? Wir nehmen das Handy führen und flüchten vor der Gemeinschaft. Das ist ein bisschen abstrus. So, einfach. Wir wollen als Kirche die Gemeinschaft miteinander in der grösseren und kleineren Gruppe bewusst fördern und suchen. Und schaut, ich bin mir bewusst, dass wir immer mehr Leute werden in dieser Kirche. Und für gewisse von euch ist es schon fast ein bisschen zu viel. Aber ich möchte dir einfach folgenden Gedanken mitgeben. Wenn du in dieser Kirche gute Gemeinschaft mit Jesus und mit anderen Leuten erlebt hast, wenn das für dich ermutigend und stärkend und sinnerfüllend ist, wie viel schöner wäre es doch, dass andere Leute das auch noch erleben? Und wenn du es dir für dich wünschst, dann ist doch logisch, dass wir uns das auch für unsere Freunde wünschen und unsere Nachbarn. Und wenn das noch mehr Leute miteinander erleben, was passiert? Die Gemeinschaft wird grösser, automatisch. Also, versteht ihr, wenn du das Gute erlebst, dann glaube ich, können wir uns das auch für andere wünschen. Und ja, ganz ehrlich, die Gemeinschaft ist immer ein bisschen chaotisch. Und wir werden uns gegenseitig immer ein bisschen enttäuschen. Auch ich werde euch enttäuschen, da bin ich ziemlich sicher. Aber das gehört dazu. Und Dietrich Bonhoeffer hat zur Gemeinschaft einmal Folgendes gesagt, zur christlichen Gemeinschaft. Er hat gesagt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Es gibt keine ideale Kirche. Und spätestens, wenn du dazugekommen wärst, wäre sie nicht mehr ideal. Oder? Es gibt keine ideale Kirche, es gibt keine ideale Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist immer umkämpft. Das ist nicht ein Selbstläufer. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns das zu einer Priorität machen, so wie die Stille, auch Gemeinschaft. Und sagen, der Sonntag zum Beispiel, das ist eine Priorität, in den Gottesdienst zu gehen. Aber es gibt noch so viele andere Formen. Es gibt Kleingruppen, es gibt Gebetskreise. Man kann auch kreativ sein, Leute einladen zum Essen, was auch immer. Zusammen etwas unternehmen, gehen biken, gehen schwimmen, was auch immer. Es gibt so viele Wege, die Gemeinschaft zu leben, aber sie wird immer ein bisschen umkämpft sein. Gerade weil sie so wichtig ist. Ich könnte noch viel mehr dazu sagen, aber wir lassen es mal so weit. Wir werden in den nächsten Wochen noch mehr über das reden. Und ich werde zum Schluss kommen und die Band darf langsam auf die Bühne kommen. Wie wird es denn morgen Morgen sein, Montag, wenn du wieder gehst, Stein klopfen? In deiner Arbeit. Was ist der Sinn von deinem Leben, wenn du morgen wieder arbeiten gehst? Oder in deinen Alltag hineingehst, in deine Aufgaben, wo du dran bist? Und schau, das ist die grosse Einladung von Jesus heute Morgen. Dass er dir einen Sinn geben will, der über deine eigentliche Arbeit, deine eigentliche Sache, wo du dran bist, ausgeht. Er wird dir eine Einladung geben, einen Sinn geben. Er wird dich einladen. Er wird dir Ruhe geben für deine Seele. Einen inneren Frieden. Auch wenn es aussenrum herausfordernd ist. Und er wird dir eine Kraft geben im Leben. Es ist die gleiche Kraft, die ihn erweckt hat von den Toten, heisst es in der Bibel. Der Paulus schreibt das in einem von den Briefen. Er sagt, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Und schau, wir haben vor ein paar Wochen Ostern gefeiert und die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten ist eigentlich eine Zeit vom Feiern. Es ist eine Zeit vom Aufbruch, es ist eine Zeit, neue, mutige Schritte zu gehen. Und ich lade uns ein, dass wir den Schwung von Ostern aufnehmen und dass wir mit dem Schwung in die nächste Zeit hineingehen. Und vielleicht ist es für den einen oder den anderen dran, überhaupt einmal die Einladung von Jesus anzunehmen. Und die Einladung zu einer Priorität machen, Jesus zum Zentrum zu machen vom Leben. Zu sagen, Jesus, ich brauche dich, ich will, dass du mein Herr und mein König bist. Vielleicht hast du die Einladung aber schon lange angenommen. Und dann ist es vielleicht in der nächsten Zeit dran, bei der Stille und bei der Gemeinschaft einen Schritt vorwärts zu machen. Und ich habe mir sagen lassen, wenn man etwas verändern will im Leben, fangen nicht mit den 50% oder 100% Veränderung an. Fangen mit den 10% an. Wenn du stärker werden willst, trainieren, oder? Dann tust du nicht plötzlich, wenn du nur vorher hast können, 10 Liegestütze machen, nachher 100 machen. Sondern du machst 11 und am Tag darauf 12 und so weiter und so fort. Das Gleiche ist mit dieser Stille und mit der Gemeinschaft. Fangen nicht an und denken, so, jetzt mache ich mal eine Woche Stille. Ich gehe irgendwo weg und dann löscht es ab nach einer Stunde. Fang mit 5 Minuten an. Mit 6, mit 7. Such mehr Gemeinschaft. Nicht jetzt jeden Tag jemanden einladen. Dann bist du nach einer Woche K.O. und dann brauchst du auch wieder Ferien. Aber vielleicht 10% mehr Gemeinschaft suchen. Einmal mehr in Kleingruppe, auch wenn es dir nicht gerade danach war. Einmal mehr im Gottesdienst, wenn du denkst, daheim wäre es auch noch schön im Garten. So fängt es an. Und so werden wir Schritt für Schritt näher zu Jesus kommen. Weil am Schluss geht es um das. Es geht nicht so sehr darum, was wir leisten, was wir tun, sondern ob wir näher an Jesus dran sind. Freunde, das ist die Einladung. Um das geht es am Schluss. Für das stehen wir als Lenzkirche. Wir sind ein Ort, wo wir Jesus begegnen wollen. Wo wir ihm näher kommen wollen. Und das miteinander. Ich möchte noch beten. Jesus, und wir danken dir so viel mal für die Einladung. Du bist der, der uns einladet und sagt, kommt alle zu mir und ich will euch Ruhe schenken für eure Seele. Und was für eine Einladung für unsere Zeit. Es ist die Einladung, die wir brauchen. In dieser hektischen Zeit, wo so viele Menschen irgendwo am Rad drehen, so viele Menschen irgendwo nicht mehr wissen, wie mit dem Leben zu schlagen. Und du sagst, kommt zu mir, ich will euch einen neuen Sinn, ich will euch eine neue Ruhe schenken für euer Leben. Und Jesus, ich lade jetzt, oder ich werde dich bitten, dass du jetzt zu jedem von uns redest. Vielleicht zu denen, die die Einladung noch nie angenommen haben. Einfach ganz freundlich sagt Jesus zu dir, komm. Komm zu mir. Und wenn du die Einladung jetzt vielleicht gerade annimmst in dem Moment, dann sagt er gewiss, dass Jesus dich umgibt mit seiner Liebe. Dass er dich umgibt mit seiner ganzen Freude. Und du bei ihm darfst daheim sein. Und Jesus, für all die, die vielleicht die Einladung schon lange angenommen haben, aber durch die Zeit und was auch immer im Leben passiert, manchmal von dir wegkommen, zieh du uns näher zu dir. Zieh uns in die Stille, zieh uns in die Gemeinschaft. Zieh du uns an dein Herz an, Jesus. Amen.